Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Wir sprechen heute über ein Thema, das für viele Mütter sehr präsent ist und trotzdem fast nie offen benannt wird, nämlich Alkohol. Genauer gesagt Alkohol in der Mutterschaft. Wir alle kennen ja diese Bilder von Müttern mit Weinglas in der Hand, Sprüche wie Mama needs wine oder es ist 5 Uhr irgendwo. Sie begegnen uns täglich auf T-Shirts, Kaffeetassen, in Instagram-Stories. Humorvoll, ironisch, ein bisschen rebellisch, aber was steckt eigentlich dahinter? Und was ist, wenn der Witz zur Realität wird, wenn das Glas Wein am Abend nicht mehr Entspannung bedeutet, sondern wirklich notwendig wird, um den Tag auszuhalten, wenn aus einem Glas dann 2 werden oder mehr und irgendwann die Frage auftaucht, ist das eigentlich noch normal? Und auch ich habe mir schon diese Frage gestellt und vor einer ganzen Weile schon mal versprochen, dass wir über das Thema in einer Podcast-Folge mal ganz ausführlich sprechen wollen. Und dazu eingeladen haben wir Alexandra Niehaus, Alexes Mutter, seit 5 Jahren nüchtern und wird uns ihre Geschichte erzählen. Wir sprechen über Selbstzweifel, Einsamkeit und Druck und auch über den Weg hinaus aus der Abhängigkeit. Und darüber, wie viel Kraft in der Entscheidung steckt, nicht mehr mitzuspielen in diesem Spiel der scheinbaren Selbstfürsorge mit Wein im Glas. Herzlich willkommen, Alexandra.
Hallo ihr beiden, schön, dass ich da sein darf und mit euch sprechen darf.
Ja.
Guten Morgen.
Ich freue mich persönlich sehr. Liebe Alex, erzähl doch mal, wie war denn dein Verhältnis zum Alkohol, bevor du Mutter wurdest?
Bevor ich Mutter wurde, also ich hatte, seit ich 15 war, das Verhältnis zum Alkohol begonnen und das hat sich so ein bisschen gewandelt in der Zeit. Es war am Anfang sehr, sehr positiv. Ich habe viele gute Erlebnisse mit Alkohol gehabt, weil ich früher sehr, sehr schüchtern war und zurückhaltend und Alkohol war dann für mich so ein bisschen das Zaubermittel, dass ich lockerer sein konnte und dachte, Mensch, wenn ich was trinke, dann bin ich ein viel coolerer und lockerer Mensch. Und so hat sich das eigentlich durchgezogen, dass ich seit meiner Jugend recht viel getrunken habe und es auch gut vertragen habe, aber mir natürlich wie so viele die ersten Jahre überhaupt keine Gedanken darum gemacht habe, weil das für mich einfach völlig normal war. Mhm. Und habe aber dann schon gemerkt, so Mitte 20, dass ich deutlich mehr trinke als andere, mehr vertrage und auch öfter trinke. Und so habe ich dann schon langsam schon erkannt, dass der Alkoholkonsum schwierig bis risikoreich ist, habe aber immer noch nicht reagiert. Und habe mir noch nicht so viele Sorgen gemacht, bevor ich dann tatsächlich Mutter war, was den Konsum angeht. Auch wenn ich wusste, dass es schon zu viel ist.
Okay. Du hast auch in der Kinderwunschzeit getrunken, obwohl es bei dir erstmal mit dem Schwangerwerden nicht so geklappt hat. Warum war es für dich denn so schwer, gerade in dieser Phase aufzuhören? Also gab es da bestimmte Gedanken, die dich daran gehindert haben?
Nein. Gedanken, die mich daran gehindert haben, eigentlich gar nicht, weil es waren ja eher die Gedanken, die mich dazu bringen wollten, nicht zu trinken, weil ich ja natürlich wusste, dass es nicht förderlich ist, wenn man schwanger werden möchte, dass man Alkohol trinkt. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt war der Suchtdruck, also die Sucht an sich schon so groß, dass ich einfach immer eher Ausreden gefunden habe, dass ich doch trinken kann. Also sei es irgendwelche Berechnungen von wegen, ach, jetzt kann ich ja gerade eh nicht schwanger werden oder auch einfach der Gedanke, es reicht schon, wenn ich aufhöre, sobald ich schwanger bin und es wird schon klappen. Also man kann es gar nicht erklären. Das ist das, was man, gerade wenn man sich ein Kind wünscht, wieso man dann nicht aufhören kann. Das ist eines der deutlichsten Zeichen, dass man es einfach nicht kann. Nicht, dass man es nicht will, sondern dass es nicht funktioniert. Aber ich wollte das immer noch nicht so wirklich sehen und habe mir einfach verschiedene Ausreden dafür zurechtgelegt und Begründungen, warum ich jetzt gerade heute doch trinken darf.
Okay, dann bist du ja irgendwann Mutter geworden. Hat sich denn dein Konsum dann verändert?
Der hat sich verändert, weil es natürlich nicht mehr ganz so unproblematisch und einfach war zu trinken. Also ich habe während der Schwangerschaft nicht getrunken und wollte dann auch, also ich gehörte aber schon zu denen, die sagten, boah, wenn das Kind dann da ist, dann kann ich endlich wieder was trinken. Ja. Hatte aber natürlich so im Kopf, ja, dann trinkst du gemäßigt und dann genießt du mal ein Gläschen und habe das tatsächlich immer noch geglaubt, dass das funktionieren würde. Und die erste richtig große Klatsche, die ich auch ganz, ganz schlimm empfunden habe, also wofür ich mich total geschämt habe, was echt furchtbar war, weil es mein Sohn dann knapp 3 Monate alt war, war meine beste Freundin zu Besuch. Und ich habe gesagt, so, jetzt kann ich aber mal das erste Glas trinken. Und es ist das passiert, was früher schon einfach ganz häufig passiert ist, nämlich, dass sich so ein Schalter umlegt und nach dem ersten Glas, ach komm, 2 gehen auch, 3 gehen auch. Mhm. Und dann war es eigentlich schon egal. Und ich weiß nicht mehr, wie viel ich an dem Abend getrunken habe, aber es war viel zu viel, sodass ich am nächsten Morgen halt völlig verkatert aufgewacht bin und nur dachte, wo ist das Kind? Was ist passiert? Was ist, was ist gewesen? Das Kind war natürlich gut versorgt, weil mein Mann ja da war und auch meine beste Freundin da waren, aber das war einfach überhaupt nicht der Plan. Und ich konnte es wieder nicht verhindern. Mhm. Und ja, das war dann so ein bisschen, jetzt würde man denken, oh Gott, jetzt muss ich es doch begriffen haben. Aber ich habe es halt nicht begriffen, weil die Lösung für mich immer darin liegt, ja, das passiert aber nicht nochmal. Beim nächsten Mal trinkst du aber wieder weniger.
Okay.
Und das war dann aber der Startschuss, dass ich wieder Alkohol getrunken habe. Und ja, dann ging es eigentlich ähnlich los wie vorher, dass ich unter der Woche immer nachmittags, abends ein bisschen was getrunken habe, wobei ein bisschen für mich dann schon eher 1 bis 3 Gläser Wein sind, wobei 3 für viele andere ja schon nicht mehr ein bisschen ist, für mich aber schon. Und die Abstürze kamen dann vor allem am Wochenende, also insbesondere Freitagabends, weil dann wusste ich, okay, mein Mann ist jetzt auch da am Samstag, ich muss nicht komplett funktionieren. Und dann hieß es halt immer hoch die Tassen und da war es dann eigentlich fast jedes Mal viel zu viel.
Okay, also Wochenende war so, dass du viel getrunken hast. Gab es noch irgendwie andere bestimmte Situationen im Alltag mit Kind, wo für dich das Trinken besonders präsent wurde?
Ja, leider fast jeden Nachmittag und frühen Abend. Also ich erinnere die Zeit so, dass ich habe es sehr geliebt, mit dem Kind zu sein. Also es war ja tatsächlich ein absolutes Wunschkind. Und morgens war ich immer, ich bin sowieso eher ein Morgenmensch, verrückterweise, auch wenn ich natürlich dann verkatert war, dann ging es nicht. Aber wenn ich nicht verkatert war, bin ich morgens gerne wach und da hatte ich noch Energie, war fit, habe alles gemacht. Und dann merkte ich ab dem frühen Nachmittag, dass die Energie so langsam zurückging. Und ich wusste aber, der Tag ist aber noch lange nicht zu Ende. Du hast noch so viel zu tun und zu machen und das Kind wird nicht schlafen. Und dann war das so ein bisschen, ja, so 17, 18 Uhr spätestens, war das dann das erste Highlight. Ich habe immer Weißwein getrunken, denn da hatte ich das Gefühl, das gibt mir erstmal Energie zurück. Also nach dem ersten Glas oder 2 Gläsern war ich wieder so, okay, ich mache Musik an, dabei putze ich jetzt noch die Küche und versorge das Kind und mache noch dieses und jenes, dass ich wieder Energie hatte für den Abend. Ja, ich glaube, so kann man es am besten beschreiben.
Jetzt hast du eben gerade gesagt, dass viele Mütter am Abend ungeduldig darauf warten, dass das Kind endlich schläft. Viele sagen dann, ja, dann habe ich endlich Zeit für mich. Wie war das dann bei dir? War das dann wirklich Zeit für dich oder ging es da eigentlich eher nur um den Alkohol?
Ich dachte ja, Alkohol trinken ist Zeit für mich. Also inzwischen weiß ich das besser, dass es eigentlich Zeitverschwendung ist. Aber das war ja damals die sogenannte Me-Time, dass der Alkohol entspannte. Also meistens war es dann ja so, wenn das Kind dann schlief, hatte ich ja schon was getrunken, aber immer noch wenig. Ich wollte ja dann schon alles unter Kontrolle halten und funktionieren. Man hat ja schon noch das Verantwortungsgefühl, dass man das alles ordentlich zu Ende macht, sozusagen, bis das Kind dann schläft. Und dann kann man sich hinsetzen und das Glas noch einmal richtig voll schenken. Ja, und das war dann für mich so ein bisschen das Highlight des Tages, dass man sich dann hinsetzen konnte. Es war still, es war ruhig. Durch das Alkoholtrinken kommt natürlich auch eine innere Schwere und ja, ein sich ruhiger und entspannter fühlen. Es löst ja, der Alkohol löst ja schon. Und ja, für mich war das Gefühl von Me-Time, die man natürlich anders jetzt im Nachhinein viel schöner hätte nutzen können, indem man Sport gemacht hätte, Menschen getroffen hätte. Ich saß dann oft am Handy. Ich glaube, das machen dann auch viele. Einfach abschalten, was trinken, Handy an und so ein bisschen in andere Welten abtauchen.
Das gibt's auf jeden Fall und das machen garantiert ganz viele Eltern, nicht nur Mütter, Eltern. Ist das Einsamkeit? Also ist das die Einsamkeit im Kontext von Mutterschaft, ich glaube, das kennen ganz viele. Ist es das, was sozusagen bei dir zu dem Alkohol geführt hat?
Das ist zumindest ein wichtiger Teil davon. Das glaube ich schon. Denn man ist ja einsamer in dem Sinne, dass man nicht einfach weggehen kann. Man hat ja seine Ruhe dann, das Kind schläft. Mhm. Aber oftmals ist man entweder trotzdem noch alleine zu Hause oder selbst wenn der Partner da ist, dass man entweder an sich selbst den Anspruch hat, dass man jetzt auch da bleiben muss, damit man Zeit miteinander verbringt, die man letztendlich gar nicht miteinander verbringt. Aber es ist ja dann so, okay, da kommt vielleicht jemand typischerweise von der Arbeit, dann geht ja die andere oder die Frau geht ja dann nicht direkt weg, sondern dann bleibt man ja zusammen zu Hause. Mhm. So zumindest oft das allgemeine Bild, was da herrscht. Und letztendlich unterhält man sich dann aber doch nicht allzu viel. Also kommt eine gewisse Einsamkeit und ich habe oft angefangen, und ich glaube, das machen sehr viele andere auch, zumindest wurde mir das auch viel erzählt, dann fängt man halt an zu schreiben oder Sprachnachrichten auszutauschen mit den anderen, die zu Hause sitzen und trinkt sich dabei was. Dann ist es ja fast so, als würde man zusammensitzen.
Ja, stimmt.
Und idealerweise ist das dann noch zumindest mit richtigen Menschen oder mit Freundinnen. Im schlechteren Fall scrollt man sich halt durch Instagram oder so durch. Was ja sogar heute noch, das passiert ja noch nüchtern. Die Instagram-Falle, die kennen wir wahrscheinlich alle. Alle wollen wir davon loskommen, aber sobald man einmal draufklickt, scrollt man doch wieder zu lang. Das ist natürlich umso verlockender, wenn man sowieso nicht irgendwo anders hin kann. Sich dann so, ja, davon so ein bisschen berieseln zu lassen und mal so zu gucken, was andere machen. Und sich dann teilweise auch bestätigt zu fühlen und zu lachen, wenn man Mütter oder Frauen sieht, die in ähnlicher Situation sind. Dann fühlt man sich nämlich auch schon wieder weniger allein.
Ja, aber wie ist es denn in Situationen, wo man ja einen ganz anderen Alltag gezeigt wird? Also Instagram neigt ja dazu, uns tolle Mütter in perfekten Familien mit sauberen Häusern und ja auch sauberen Kindern zu zeigen.
Genau.
Die scheinen,
mit weißen, gebügelten Blumen.
Genau, die scheinen irgendwie alles unter Kontrolle zu haben, aber man selbst lebt ja in einem Zustand, in dem man nicht so das Gefühl hat, alles unter Kontrolle zu haben. Wie hast du das denn so erlebt?
Verrückterweise gar nicht mal so. Also ich gehörte gar nicht zu denen, die jetzt dachten, bei den anderen ist das alles besser und ich muss genauso sein. Man kann das ja zum Glück ein bisschen auswählen. Ich habe mir wenig Content rausgesucht, der so diese perfekten Familien gezeigt hat. Und der Algorithmus spielt einem ja dann auch das zu, was man gerne hätte. Da waren dann halt auch eher die ein bisschen, ja, wie soll man sagen, die ein bisschen mehr trinken, die auch mal ihre Unordnung präsentieren und sagen, guck mal, wie es hier aussieht, aber egal, ne? Nur weil ich ein Kind habe, lasse ich mir ja nicht die Lust am Leben ruinieren. Ich bin trotzdem gut gelaunt und wir müssen ja alle nicht perfekt sein. Das war eher das, was mich noch ermutigt hat, zu sagen, genau, ich muss auch nicht perfekt sein und deswegen trinke ich jetzt noch was und genieße jetzt einfach das Leben. Und der Druck dieser Bilder von dem, was eigentlich perfekt sein sollte, das war oft eher tagsüber da, wenn ich mir das nicht angeschaut habe. Also wie soll ich es richtig erklären? Ich wurde gar nicht jetzt von Instagram oder den Kanälen so da drauf gedrillt. Es war eher schon immer mein Anspruch an mich selbst, dass es zu Hause ordentlich aussieht, dass es sauber und gepflegt ist, dass ich halbwegs ordentlich aussehe, dass ich irgendwie noch zum Sport gehe. Und da sind wir ja schon beim nächsten Thema, was viele, viele Frauen sehr beschäftigt und unter Druck setzt, sind einfach die gesamten Ansprüche, die man teilweise selbst an sich stellt, aber auch immer noch von außen kommen und die dazu führen, um diesen ganzen Druck mal loszuwerden, das war auch bei mir so, wenn ich dann was trinke, verschwindet das. Dann kann ich es so sein lassen, wie es ist. Dann kann ich die Schmutzwäsche auch mal lustig finden und sagen, ja, ich habe halt so viel zu tun, ich bin ja Mama und ich lasse jetzt auch einfach mal was liegen. Mhm. Aber erst, wenn ich was getrunken hatte. Also das war Teil der Entspannung, mir zu erlauben, dass das okay ist, wenn nicht alles perfekt ist zu Hause.
Ja, okay. Das ist interessant. Ja. Danielle hat ja in der Einleitung auch schon angesprochen, dass es dieses Bild der Wine Mom gibt. Also, dass es normal ist für Mütter, irgendwie ab um 5 ein Gläschen Wein in der Hand zu halten.
Ja.
Und du sagst ja auch, du hast das auf Instagram auf jeden Fall auch gesehen. Und auch sozusagen der Algorithmus hat dir da die anderen Mütter mit Weinglas in der Hand reingespült. Was macht denn dieses Bild der Wine Mom mit dir? Also heute und auch damals. Also damals habe ich verstanden, dass es dich eher entspannt hat, dass es bei anderen auch so ist. Was macht das heute mit dir?
Tatsächlich kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil dieses Bild so verdammt gefährlich und marketingtechnisch so gut ist. Also die Wine Mom, wie sie präsentiert wird, die kann ja wirklich Vorbild für jede Frau sein, weil meistens sieht die zumindest noch nett aus. Das ist keine total schäbige. Also man kann sich total mit ihr identifizieren. Die hat vielleicht wirre Haare und mal einen Fleck auf der Bluse. Aber ansonsten sieht die noch gut aus. Die steht im Leben. Mhm. Die vermittelt so, hey, ich rock das alles hier. Aber ich bin trotzdem noch witzig und cool und lustig. Und mir kommt wirklich immer nur das Wort, das ist so gefährlich in den Sinn, weil es oft auch noch witzig ist. Und es einen total die Erlaubnis gibt, wenn sowas offiziell gezeigt wird, so in der Art, guck mal, die anderen machen das doch auch, das ist ganz normal. Und das gehört einfach dazu. Das ist meine Belohnung und meine Freiheit. Und da sind wir wieder bei der Me-Time. Das ist meine Me-Time als Mutter. Jetzt trinke ich was. Und bin nicht alleine, sondern die ganzen anderen Muttis, denen geht das auch so. Wir sind eigentlich so ein kleiner geheimer Club von witzigen Frauen. Da ist ganz, ganz viel Identifikation dabei. Und was mich heute halt so daran ärgert, berührt und aufregt, ist, dass es ja eigentlich ein ganz, ganz falsches Bild zeigt. Also statt dass man etwas tut und sich hilft und gemeinsam wirklich rausgeht und sich trifft und spricht, trinkt die Frau einfach Alkohol und lebt weiter mit dem Stress und den Problemen und suggeriert am Ende noch, es gibt ja diese ganz schlimmen Sprüche, so in der Art, meistens ist es ja auf Englisch so, you're the reason why mommy is drinking wine. Oder also du bist der Grund, dass Mami so viel Wein trinkt. Ne? Also ans Kind gerichtet. Ja. Was lustig sein soll, aber es ist ja schrecklich. Ja. Also es ist ja im
Absolut.
Ganz, ganz grausam und furchtbar, so zu zeigen, hey, ganz ehrlich, du stresst mich so sehr, ohne Drogen, die mich ruhig stellen, kann ich es gar nicht aushalten mit dir. Und dass das so ins Lustige gezogen wird, auf so eine marketingtechnisch sehr gute Art, finde ich im Nachhinein nur noch erschreckend. Und ich bin genauso drauf reingefallen früher wie ganz viele andere Frauen auch. Und das sind keine dummen Frauen, die da drauf reinfallen. Nee. Ganz im Gegenteil. Ne? Nee, das sind oft gebildete, kluge Frauen mitten im Leben, die sich dann aber einfach davon auch mitreißen lassen. Und denen das hilft.
Ja,
denen das wirklich hilft.
Jetzt hast du vorhin erzählt, dass du in der Schwangerschaft keinen Alkohol getrunken hast. Ich gehe davon aus, dass du da komplett verzichtet hast. Warum war das für dich leichter als der Versuch, zum Beispiel als du schwanger werden wolltest, weniger zu trinken?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es liegt tatsächlich, also entweder haben alle Frauen das Glück oder viele das Glück, dass irgendwas mit den Hormonen passiert. Es war einfach leichter zu verzichten.
Okay.
Und ich gehöre aber auch zu den Leuten, wenn etwas, also da ging es ja nicht mehr nur mich etwas an. Und dann war das einfach völlig klar. Also ich habe mir nie die Frage gestellt. Mhm. Und ich glaube, unbewusst wusste ich auch, es gab so zweimal die Situation, wo irgendjemand zu mir sagte, ja, du kannst ja mal ein halbes Glas Sekt trinken. Mhm. Dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, bin ja schwanger. Und dann kam dann auch dieser übrigens falsche Glaube, von wegen so ein bisschen schadet ja nicht, ist natürlich verkehrt. Ja. Also jeder Schluck schadet. Mhm. Aber das haben ja auch viele Menschen noch im Kopf, die sagen, ja, du kannst doch ein kleines trinken. Ich denke, es sah dann total pflichtbewusst aus oder vernünftig, dass ich es nicht getan habe. Die Wahrheit wäre aber einfach gewesen, dass mein Gedanke ist, ja, was soll ich denn mit einem halben Glas Sekt? Mhm. Also dafür fange ich ja gar nicht erst an. Dann kann ich es auch sein lassen, dann wird es nur noch schwieriger, weil ich dann sowieso noch mehr möchte. Für mich ist es immer so gewesen bei Alkohol, dass ich besser gar nichts trinke als nur ein bisschen. Also ich hatte ja auch Abende, wo ich nicht getrunken habe, die kamen ja durchaus vor. Dann habe ich aber auch einfach gar nicht erst probiert. Ich wusste in dem Moment, wo ich ein Glas trinke, dass es sehr, sehr schwer wird, nicht ein zweites, drittes, fünftes, sechstes hinterher zu trinken.
Hm. Gab es dann einen Moment, an dem du gemerkt hast, boah, jetzt wird es wirklich gefährlich?
Die gab es öfter. Die gab es sowohl tatsächlich schon bevor das Kind auf der Welt war, als auch danach. Und zwar waren das die Momente, wenn ich wirklich so viel getrunken habe, dass Blackouts folgten, was leider auch nicht so selten passiert ist. Und dann hat man halt manchmal das Glück, dass der Blackout so ist, dass man zu Hause aufwacht und nichts passiert ist. Früher vor meiner Beziehung gab es aber auch Momente, wo ich wirklich gestürzt bin, wo ich mir dachte, es wird wirklich gefährlich. Mhm. Dann aber auch in meiner Beziehung, als ich dann, es ist wirklich nicht schön, irgendwie darüber zu reden, aber es ist so wichtig, wo ich wirklich mit meinem Partner in Streit geraten bin, den niedergemacht und beleidigt habe in meinem völlig betrunkenen Gehirn, dass ich mich am nächsten Tag fragte, wie lange macht er das noch mit? Irgendwann verlierst du den, irgendwann machst du das hier alles kaputt, wenn du so weiter trinkst.
Okay.
Und jetzt heute frage ich mich immer noch, aber ich merke es natürlich durch so viele Menschen, mit denen ich spreche, denen es ähnlich geht, frage ich mich trotzdem noch, wieso habe ich nicht einfach aufgehört? Weil das für mich keine Option war. Ich wusste jedes Mal, es ist verdammt gefährlich und es wird immer gefährlicher. Konsequenz, du musst lernen, kontrolliert zu trinken. Das darf nicht mehr passieren. Immer wieder das, du musst einfach weniger trinken. Und auch das sagten mir auch alle anderen Menschen. Wird ja keiner sagen, du musst aufhören zu trinken oder du darfst aufhören zu trinken, sondern ja, du musst einfach mal ein Glas Wasser zum Wein trinken. Du musst einfach mal noch gut essen vorm Trinken. Also diese ganzen Ratschläge. Und ich habe immer wieder versucht, sie zu beherzigen und Trinkregeln aufgestellt. Aber das bringt nichts. Das bringt kurzzeitig was und funktioniert mal, bis der nächste Absturz kommt. Das hat nie funktioniert auf Dauer.
Das heißt, auch nach diesen Abstürzen war für dich erstmal das Aufhören keine Option. Das habe ich jetzt so verstanden. Du wolltest lieber weniger trinken.
Genau. Also ich war dann völlig am Boden zerstört, habe auch teilweise den ganzen Tag geweint, wie sowas passieren konnte. Bin auch einmal schon viele Jahre, bevor ich mit dem Trinken ganz aufgehört habe, war ich auch bei den anonymen Alkoholikern und bin da aber wieder raus. Hatte dann da gehört, dass eigentlich nur Abstinenz die Lösung ist. Bin dann wieder raus und dachte, nee, so schlimm ist es noch nicht. Du schaffst das auch anders und dir wird das ab jetzt nie wieder passieren. Und es ist wirklich faszinierend, wie der menschliche Geist oder das Gehirn in der Lage ist, sich immer wieder Dinge vorzumachen, von denen man innerlich spürt, es wird nicht funktionieren, aber es so lange im Kopf ist, dass man denkt, doch, ich gebe der Sache nochmal eine Chance. Denn sonst hätte ich ja sagen müssen, ich habe ein großes Problem mit Alkohol. Für mich war es so, wenn ich aufhöre, dann bin ich Alkoholikerin. Dann bin ich krank, mein Leben lang gebrandmarkt. Das wollte ich nicht sein. Ich wollte vernünftig und in Maßen trinken können. Ich habe mir auch Vorwürfe gemacht und dachte immer, das kann doch nicht so schwer sein. Andere schaffen das doch auch. Warum schaffe ich das nicht? Habe ich nicht die Willenskraft? Habe ich nicht die Disziplin? Bin ich zu doof? Woran liegt es? Und wollte halt nicht aufgeben, es immer wieder zu versuchen, dass das doch möglich sein muss mit dem kontrollierten Trinken.
Warum ist es denn grundsätzlich so schwer, sich selbst als Betroffene zu sehen?
Weil man nach wie vor stigmatisiert wird an der Stelle. Es wird besser durch die viele Aufklärungsarbeit, aber an ganz vielen Punkten merkt man doch noch, gerade dieses Wort, das ist so ein Totschlagwort, also ja. Alkoholikerin. Ich sag mal so, würden die Menschen gerne haben, dass eine Ex-Alkoholikerin auf ihr Kind aufpasst, zum Beispiel. Würden die gerne ihr dreijähriges Kind dahin geben zu Besuch, wenn die wissen, die Mutter ist Alkoholikerin? Würden die ihr gerne eine Wohnung vermieten, wenn sie wissen, die hat ein Alkoholproblem? Zumindest ansatzweise oder unbewusst würde die Antwort lauten, nee, lieber nicht, bloß kein Risiko eingehen bei diesen Menschen. Ne? Die sind nicht ganz zurechnungsfähig, da weiß man nie. Am Ende haben die einen Rückfall und dann passen die nicht auf, die sind verantwortungslos. All diese Dinge sind ja noch im Kopf der Menschen und der Allerschlimmste ist der, die sind ja auch selber schuld. Also das ist auch immer wieder in Umfragen nachgewiesen. Inzwischen ist es besser geworden bei Leuten mit psychischen Problemen, aber Alkoholiker und Alkoholikerinnen, da heißt es noch ganz oft, ja, das ist wohl die mangelnde Willenskraft. Ne? Die sind halt selber schuld an ihrem Elend. Und das möchte man nicht unbedingt eingestehen. Und man möchte sich auch nicht so nennen. Deswegen mache ich es auch nicht. Das finde ich nämlich auch tatsächlich. Ich habe überhaupt kein Problem mehr damit zu sagen, dass ich ein schlimmes Alkoholproblem hatte. Aber was ich von Nathalie, meiner jetzigen Chefin, auch gelernt habe, wo ich so lachen musste, sie meinte, ja, das ist das Einzige in Deutschland oder ich glaube in Deutschland, wo man, wenn man gesund ist, sich quasi mit einer Krankheit betitelt. Also ich bin jetzt Alkoholiker. Man würde nie sagen, wenn man mit dem Rauchen aufhört, ich bin Nikotiniker oder ich bin Kokainiker. Nein, man lebt drogenfrei. Ja. Aber beim Alkohol ist man in dem Moment krank, wo man mit der Droge aufhört. Das ist doch verrückt. Also ich sage total gerne jetzt, ich lebe nüchtern, weil das positiv ist. Oder ich trinke keinen Alkohol. Aber ich muss doch jetzt nicht Alkoholikerin sein. Das ist so wie so ein Stempel aufgedrückt, den ich nicht verstehen kann und den ich so auch nicht haben möchte, was ganz vielen Menschen so geht. Aus den eben genannten Gründen auch, ja.
Ja, und vor allen Dingen Müttern fällt es ja auch besonders schwer, über den Konsum zu sprechen. Das liegt wahrscheinlich auch mit am gesellschaftlichen Druck. Wir sollen eine gute Mutter sein und alles gleichzeitig schaffen. Das kann ganz schnell in die Sucht führen.
Ganz, ganz schnell. Tut es ja auch bei sehr vielen Menschen, bei sehr vielen Müttern und Frauen. Ja, also wir haben da sehr stark aufgeholt in den letzten 20, 30 Jahren.
Gibt es denn da irgendwie Statistiken jetzt so ganz spontan, wie viele Frauen betroffen sind in ihrer Elternrolle?
Oh, die gibt es tatsächlich, aber ich weiß die Zahlen jetzt gerade nicht auswendig. Die könnte ich euch aber nachliefern, wenn ihr möchtet, weil wir haben die Zahlen sehr genau, weil die Nathalie hat ja ein Buch geschrieben, Frauen und Alkohol, da sind die alle drin. Aber ich muss gestehen, ich kann sie nicht auswendig nennen. Was ich halt weiß, ist, was mir aufgefallen ist, dass einfach der Anstieg extrem hoch gewesen ist. Und dass einfach ja das Verhältnis Männer-Frauen je nach Altersbereich inzwischen nahezu gleich ist, was früher, wo früher ein deutlicher Unterschied war. Aber ich gucke mir gerne die Zahlen an, dann könnt ihr die vielleicht unten in die Shownotes schreiben oder noch durchgeben. Ne? Genau, kann ich euch gerne nennen.
Ihr findet ja parallel im Blog immer noch eine kurze Vorstellung von dir und auch natürlich von Nathalies Arbeit. Wir sprechen da später noch ein bisschen drüber und ergänzen da die Daten nochmal und schreiben es natürlich auch in die Shownotes.
Genau. Du hast schon darüber gesprochen, dass das Alkohol für dich so ein bisschen Me-Time war am Abend. Und ich glaube, dass es diesen Mythos gibt, dass das Alkohol eine Form von Self-Care gibt. Warum denkst du, ist das so gefährlich?
Ja, ein bisschen geht das in die Richtung, was ich eben schon gesagt habe. Man hört auf, sich um andere Dinge zu kümmern. Und gibt dem Alkohol und dieser Zeit immer mehr Bedeutung, bis hin dazu, dass irgendwann Trinken das Hobby geworden ist. Also ich habe mich kaum noch mit Menschen verabredet, die nicht trinken, weil die mich ja dann daran gehindert hätten. Also man tut das ja auch ungern, sich selbst irgendwie mehrere Gläser Wein genehmigen, während die Person gegenüber Wasser trinkt. Das fühlt sich komisch an, das macht man nicht so gerne. Also fängt man an, diese Person ein bisschen zu meiden und baut sich ja auch seinen Kreis dann so auf. Und am Ende ist es tatsächlich so, dass eine Tätigkeit, die nicht mit Alkohol verknüpft ist, immer mehr an Spaß und Freude verliert, bis hin zu, man möchte sie gar nicht mehr machen und eigentlich alles nur noch mit Alkohol Freude macht, zumindest wenn es verbunden ist. Sodass man sich halt sagen kann, ich war beim Sport, das habe ich auch gemacht, ich bin zum Sport gefahren und habe lustige Mami-Aerobic gemacht, wo wir auch wirklich sehr gelacht haben. Aber das Highlight war natürlich danach, sich die Flasche Wein zu teilen nach dem Sport. Und ich weiß nicht, ob ich hingegangen wäre, wenn das nicht auch im Raum gestanden hätte, dass man danach noch schön zusammensitzt und was trinken kann. Und das Gehirn funktioniert halt leider auch so, dass es immer wieder diesen, ja, wie so ein Daumen hoch gibt an die Situationen, die dann mit Alkohol verknüpft sind, sodass sie irgendwann ohne gar keinen Spaß mehr machen. Dass man das wirklich, ich musste das mit dem Nüchternwerden wieder neu lernen, Spaß zu haben an den Dingen, weil einfach der Dopaminspiegel durch Alkohol immer so hoch gehalten war. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erkläre, aber so war das Gefühl, dass es nur mit Alkohol wirklich gut war.
Ja, ja.
Und wenn der fehlte, also Beispiel, ein gutes Essen gehen im Restaurant konnte ich nicht genießen, wenn es nicht dazu mindestens ein Glas Wein gab. Es ging nicht mehr um das Essen. Und das musste ich wirklich wieder neu lernen. Aber zum Glück erholt sich das Gehirn und das kommt dann von ganz alleine wieder.
Okay.
Aber das ist natürlich schon krass, wenn man an sowas überhaupt keine Freude mehr hat, wenn der Alkohol fehlt.
Ja,
das ist ja auch quasi Gehirnwäsche. Und du hast ja auch schon gesagt, du bist im Verlaufe des Prozesses ja quasi aufmerksamer geworden in Bezug darauf, wie ist denn unser Umfeld? Also du bist dann irgendwann wütend geworden, ne, auf die Werbung, dass alles so normalisiert ist, auf das ganze System. Warum?
weil wir zugeschmissen werden mit dieser Werbung. Also ich bin immer noch sehr, sehr wütend oder werde es auch lange sein, weil ich mich einfach über Politik und Lobby in diesem Land so sehr ärgere, dass man hier einfach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, man kann immer und überall Alkohol kaufen. Wie oft bin ich nach 22 Uhr zu irgendwelchen Tankstellen noch hin und habe dort Nachschub geholt, weil es einfach überall verfügbar ist. In den Supermärkten gleich neben Nudeln und Käse das Weinregal aufgebaut. An den Kassen die Schnapsflaschen, die sich so völlig eindeutig wirklich an Menschen mit Alkoholproblemen richten. Weil wer nimmt denn ein kleines Schnapsfläschchen an der Kasse sonst mit? Das sind genau die Leute, die auch sonst ein Entsorgungsproblem haben, die einfach diese kleinen Fläschchen dann schnell in den Mülleimer werfen. Aber wie krass ist das bitte, die da so zu deponieren? So, bitteschön, hier können sich die Leute, die abhängig sind, bedienen. Das Gleiche gilt für Werbung. Es gibt ja keine Werbung, es gibt eigentlich keinen Bereich, der nicht durch Werbung abgedeckt wird. Sei es, dass Jugendliche abgeholt werden, was mich besonders wütend macht, wenn wir die wunderbar durchgestylten Mädels sehen, die vielleicht 18 sein mögen, aber auf den Bildern halt aussehen wie 14 mit Mixgetränken und Aperol Spritz und so weiter und so fort. Wo einfach ein Lifestyle vermittelt wird. Und wir wissen ja alle, dass Werbung wirkt, dass man die nicht, also sie kommt an, man kann sie nicht ausblenden. Ja. Sie kommt an und sie beeinflusst unsere Kinder dahin, sie beeinflusst Frauen, sie beeinflusst Männer. Jeder Sportverein hat oft noch Bierwerbung dazu, netterweise inzwischen immer mehr alkoholfrei, aber es ist halt trotzdem Bier. Und ich denke, wie passt Sport mit Alkohol zusammen? Viele Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, die sagten, ja, sie kamen früher da gar nicht drum herum. Sie waren 15, 16 Jahre alt. Dann wurde auf dem Fußballplatz der Kasten Bier dahingestellt. Und dann war das völlig normal, dass der ausgetrunken wurde. Und wer das nicht wollte, war uncool. Also, und das ärgert mich, dass man wirklich sich rechtfertigen muss und sich schützen muss vor dem unglaublichen bombardiert werden von Alkohol an jeder Stelle und überall. In jedem Alter, jedes Geschlecht. So, keiner ist safe. Für jeden haben sie eine Werbung, die passt. Für die Sportlichen, für die Zurückgezogenen, für die Ruhesuchenden, für die Aufgedrehten. Für jeden ist was dabei. Alkohol gibt's für alle. Maßgeschneidert für jede Situation. Und das wirklich, es macht mich so sauer. Das merkt man ja schon beim Sprechen.
Ja, aber zu Recht.
Ja, weil es wirklich, und ich möchte nicht, gar nicht falsch verstanden werden, ich möchte nicht, das wird uns manchmal so gesagt, wenn wir versuchen aufzuklären oder was beizubringen, dass gesagt, ja, wollt ihr uns jetzt alle unseren Alkohol auch noch wegnehmen, Spaßbremsen, alles wird uns genommen. Nein, wir wollen niemandem den Alkohol oder das Glas Bier wegnehmen. Aber wir möchten, dass einmal einfach ein paar Maßnahmen getroffen werden, dass es nicht mehr so normal ist, beziehungsweise nicht normal, nicht zu trinken, sondern dass einfach beides völlig in Ordnung ist und dass genauso vor Gefahren gewarnt wird, wie vor anderen Dingen auch. Und dass Alkohol so behandelt wird, wie Zigaretten und andere Drogen auch. Das würde ich mir total wünschen.
Ja.
Und mehr ist es gar nicht. Ne? Nein, wir werden nicht hingehen und den Leuten ihr Bierglas aus der Hand reißen, weil das jetzt so schädlich ist. Aber ich fände es zumindest schön, wenn die Menschen wissen, was es mit Alkohol auf sich hat und wie gefährlich das ist und wie viele Menschen wirklich betroffen sind. Dass es nämlich nicht die Minderheit ist, sondern dass es ein Massenproblem ist hier in Deutschland. In anderen Ländern auch, aber hier in Deutschland, wir sind schon sehr, sehr weit vorne mit unserem Konsum. Ja. Monolog Ende. Die Wut rausgelassen. Ja, also genau.
Jetzt wissen wir ja schon, dass du trocken bist seit vielen Jahren. Was war denn für dich der entscheidende Wendepunkt?
Der entscheidende Wendepunkt war, dass ich eine andere Perspektive einnehmen konnte. Und das war für mich unglaublich wertvoll. Ich dachte bis dahin, so wie ich es eben gesagt habe, dachte ich ja immer, wenn ich jetzt aufhöre zu trinken, dann bin ich krank, dann werde ich nie wieder Freude im Leben haben und dann muss ich für immer leiden. So wie einem das auch so ein bisschen suggeriert wird. Ne? Also zum Beispiel auch von anonymen Alkoholikern, wo es dann heißt, ich darf leider nicht trinken, ich kann das nicht, ich bin krank. Und dann habe ich einen Auftritt von Nathalie Stüben gesehen. Damals, es war ein Interview, die Nathalie, die ich auch eben genannt habe, für die ich heute auch arbeite. Und die hat das einfach ganz anders ausgedrückt. Und zwar sagte sie, du musst gar nicht trinken. Ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, sondern das ist Freiheit. Und das war für mich so völlig unglaublich. Ich dachte, hä? Wovon redet sie da? Also was soll das heißen? Aber es hat mich interessiert, weil ich den Ansatz natürlich unglaublich spannend fand. Wer möchte denn nicht ein freies Leben führen? Das klingt ja erstmal gut. Mhm. Und habe mich dann damit beschäftigt, mir ein paar Dinge angehört und die Sichtweise, die mir relativ schnell, ihr habt eben das Wort Gehirnwäsche gesagt. Ja, es ist nichts anderes als eine quasi eine Rückwäsche. Nachdem bei mir 35 Jahre lang reingewaschen wurde, dass Alkohol dazugehört und dass man nur mit Alkohol Spaß haben kann, war das wie jetzt ein Sauberspülen von wegen, nee, brauchst du gar nicht. Ohne Alkohol bist du frei und ohne Alkohol bist du klar und kannst alle Entscheidungen treffen, kannst alles tun, was du willst. Und das hat mich dazu gebracht zu sagen, ja, das möchte ich auch und ich bin gar nicht krank, sondern ab jetzt bin ich gesund, weil ich auf etwas verzichte, was mich krank macht. Und ich kriege tatsächlich jetzt noch Gänsehaut, weil es eigentlich so logisch ist, aber für mich war das eine Weltneuheit in dem Moment. Und mir haben viele Leute erzählt, dass es ihnen genauso ging, dass sie einfach nie darauf gekommen wären, es so zu sehen. Und das hat den Wendepunkt dann ausgemacht.
Okay, erzähl mal, das interessiert mich jetzt. Also wie bist du denn auf Natalie gekommen und was genau ist passiert, was dich umdenken ließ?
Mhm. Also es kam dazu, als ich wieder einmal mir vorgenommen hatte, nicht mehr zu trinken, beziehungsweise ich wollte einen Monat Alkoholpause machen. Und am Tag 10 hat es bereits nicht geklappt, weil ich wichtige Gründe hatte, doch wieder zu trinken. Und dann war ich am nächsten Tag wieder einmal, das war ja nichts Neues, also es kam auch nicht der große Knall. Es ist übrigens bei den wenigsten Leuten so, dass irgendwas ganz Dramatisches passiert und sie dann aufhören. Es ist eher dieser stete Tropfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Merke ich gerade, wo ich sage. Dass es einfach dieser eine Tag zu viel war. Und dann habe ich abends wieder gegoogelt, was ich öfter schon gemacht habe, was übrigens auch ein ziemlich sicheres Indiz ist, dass man einen problematischen Umgang mit Alkohol hat. Wenn man googelt, habe ich ein Alkoholproblem? Ab wann trinke ich zu viel? Wie viel Alkohol ist zu viel? Habe gegoogelt und dann wurde ich auf dieses Interview, das wurde mir halt angezeigt. Und ich bin draufgegangen, weil da halt eine Frau sprach, die recht jung aussah. Was für mich schon mal überraschend war. Mhm. Und habe mir das angeschaut und war einfach von Anfang an so abgeholt von dem, was sie sagte. Also kennt ihr das, wenn man irgendwie jemanden hört und man denkt, boah, das klingt gut, das kann ich annehmen, ja, das glaube ich. Mhm. Das finde ich total spannend, gib mir mehr davon. Und jetzt wusste ich ja, nach wem ich schauen muss und habe mir dann Podcasts angehört. Und ich war damals ziemlich frisch dabei, also ihr Programm und den Ansatz gab es noch gar nicht lange. Ich glaube, damals gab es 4 oder 5 Podcasts. Die habe ich alle hintereinander weggehört und habe so geweint dabei und habe mich so verstanden gefühlt. Und gleichzeitig war ich so hoffnungsvoll, dass ich dachte, hey, da hatten natürlich schon Leute ihre Geschichte erzählt. Die sagten, ich habe so viel getrunken, so viel kaputt gemacht und heute geht es mir gut und ich bin glücklich und es ist schön. Und das hat mich einfach so motiviert, dass ich halt dachte, ich möchte auch dahin. Ich möchte auch dieses Leben so führen und ich möchte auch frei sein und nicht mehr morgens aufwachen mit diesen Ängsten und Sorgen und diesem Druck, wann ich wieder was trinken kann oder wann der nächste Absturz passiert, diese dauerhafte schwarze Wolke, die irgendwie mitschwebt. Mhm. Und ja, es war dann halt für mich gefühlt kein, ich muss von etwas weg. Also ich muss jetzt ohne Alkohol leben, sondern dieses Hinzu. Ich möchte hin zu diesem Leben, was schön ist, wo es mir gut geht. Und ich glaube, eine größere Motivation kann man nicht haben, als wenn man etwas bekommen möchte und nicht auf etwas verzichten muss. Mhm, also es ist ja ganz, ganz viel im Gehirn. Ne? Also es ist nicht zu unterschätzen, wie man an etwas dran geht.
Ja. Das stimmt.
Auch die Erlaubnis, das war auch in einem Podcast, dass sie halt auch einfach sagte, so ganz sanft, du musst dich nicht Alkoholikerin nennen, wenn du das nicht möchtest. Mhm. Ne? Es ist kein Muss. Du suchst es selber aus, wie du dich nennst. Du hast dir keinen Stempel aufdrücken zu lassen. Und was ich immer wieder erzähle, wenn ich gefragt werde oder darüber spreche, weil ich diesen Satz so schön und so wertvoll finde, den Natalie zu mir dann gesagt hat mal, sagte, du musst nicht erst am Boden sein. Du kannst einfach aufhören. Und das war auch so eine Erleichterung, ja, dass ich dachte, ja, ich muss ja nicht erst alles zerstört haben und in der Gosse sitzen. Ich darf schon jetzt aufhören, wo es einfach nur oft schlimm ist. Mhm. Aber ne, noch habe ich kein Drama angerichtet. Jetzt ist die Chance, es dabei zu belassen. Ich muss kein Drama provozieren und irgendwas ganz, ganz Schlimmes machen, bis ich aufhören darf. Ich darf schon jetzt aufhören.
Das ist cool.
Oh, ja.
Wie sieht denn dein Leben heute aus, nüchtern? Also was hat sich für dich verändert?
Mein Leben ist jetzt ganz langweilig. Nein, Spaß. Spaß. Nein, es ist tatsächlich gar nicht langweilig, aber von außen betrachtet natürlich langweiliger, als es früher mal war. Also ich versack jetzt halt nicht mehr auf Partys bis 4 Uhr und habe auch am nächsten Morgen keine verrückten Geschichten davon zu erzählen. Das ist aber auch nicht schlimm, weil davon hatte ich mehr als genug im Leben. Heute sieht es so aus, dass ich mich vor allem freue, dass ich jeden Morgen mit klarem Verstand aufwache und sofort denken kann, außer wenn ich todmüde bin, dass ich ganz viele Dinge wieder ausprobiere oder angefangen habe, die ich vorher vernachlässigt habe. Also ich gehe super gerne zum Sport inzwischen und liebe es auch dann zu merken, dass mein Körper funktioniert, dass der mitmacht. Bin dem auch oft, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich bin dem wirklich dankbar. Manchmal sage ich so, hey, danke, dass du mir das alles verziehen hast, was ich gemacht habe. Ich habe ja nicht nur viel getrunken, ich habe natürlich auch noch viel geraucht dazu. Ja. Und jetzt ist er immer noch für mich da und macht so viele Dinge und hat mir die verziehen, dass es mir wirklich auch Freude macht, mir jetzt was Gutes zu tun, also der Seele und dem Körper. Es ist schön, dass ich es gibt so viele Momente, wo mir das auffällt, dass ich halt im Restaurant mich über das Essen freue und so ganz in Ruhe in die Karte schaue und mir dann noch einen Nachtisch überlege, was mich früher alles gar nicht interessiert hat, weil eigentlich musste nur der Weinvorrat stimmen, egal wo ich essen war. Und ich hatte früher Angst, dass vielleicht die Gespräche dann mit meinem Partner nicht mehr so intensiv sein würden, nicht mehr so ehrlich, wenn man halt immer nüchtern ist, da traut man sich ja nicht so viel. Und es ist ganz anders gekommen. Also es war am Anfang, ich möchte es nicht zu sehr beschönigen, es war die ersten Monate sehr schwierig, weil man sich so umgewöhnen musste. Plötzlich fehlte dieses soziale Schmiermittel, dieser Entspannungsfaktor. Denn nur weil man aufhört zu trinken, sind ja nicht alle Probleme gelöst. Ganz im Gegenteil, dann muss man sich die ja anschauen. Und es war viel harte Arbeit und nicht immer einfach. Aber es hat sich in der Summe so sehr gelohnt, weil es wurde immer einfacher und es wurde immer schöner. Und heute bin ich einfach nur froh, dass wenn ich richtig lache und Spaß habe, dass das alles so echt ist, ohne diesen, wie soll ich es nennen, ohne dieses leichte Betäuben von Gefühlen oder Abschalten, sondern wenn ich traurig bin, bin ich wirklich traurig. Wenn ich fröhlich bin, bin ich wirklich fröhlich und nicht irgendwie aufgeputscht durch etwas. Und wenn ich gestresst bin, dann fehlt jetzt das Mittel, mal eben zum Kühlschrank zu laufen und ein Glas Wein hinterher zu kippen. Das führt aber auch dazu, dass ich mich mit dem Stress auseinandersetzen muss und dann wirklich langfristige Lösungen finde und überlege, okay, was stresst dich hier eigentlich den ganzen Tag so? Und musst du vielleicht mehr Pausen machen? Musst du vielleicht auf irgendwas verzichten oder das anders regeln? Was vorher alles zur Seite und unter den Teppich gekehrt wurde? So in der Art, ach, geht schon alles. Ne? Trinkst du noch was, dann kriegst du das schon alles hin. Und ich bin heute total glücklich und dankbar mit dem Leben, was ich führe. Auch wenn das manchmal langweilig erscheint oder auch mal langweilig ist. Aber ich kann das annehmen, es ist halt nicht jeden Tag eine Party oder Action. Ne? Manchmal ist es einfach langweilig und das ist völlig in Ordnung. Das ist okay. Genau. Und manchmal ist man so erschöpft, dass man einen Mittagsschlaf machen muss. Und das ist auch okay. Und dann liegt die Wäsche halt auch noch mal rum. An alle Mütter, dann liegt die Wäsche halt rum. Lasst sie liegen.
Genau,
nicht schlimm. Ihr habt ja noch was zum Anziehen im Schrank irgendwo.
Alex, ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele zuhören und sich auch an den Gedanken total wiederfinden, aber irgendwie noch nicht so richtig den Mut haben, etwas zu verändern. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt auch vielleicht PartnerInnen gibt, die sagen, Mensch, nach dem, was du alles so beschreibst und ich genau darüber nachdenke, glaube ich, dass mein Liebster, meine Liebste tatsächlich zu viel trinkt. Was kann ich denn tun, um das möglichst so sensibel zur Sprache zu bringen, dass sich was verändert?
Ist super schwer, gar keine Frage. Es ist super schwer und es gibt nicht die eine perfekte Antwort darauf. Denn ganz ehrlich, wenn man mich darauf angesprochen hätte, hätte ich sicherlich nicht gesagt, oh, danke für den Hinweis, das nehme ich jetzt mal mit und setze mich damit auseinander, sondern natürlich gerät man in Abwehrhaltung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für jeden und jede zu wissen, dass man, wenn man diesen Mut nimmt und jemand darauf anspricht, dass man nicht dafür gefeiert wird, dass man das getan hat, sondern dass erstmal Abwehr kommt, dass man das aber aushalten kann. Denn ich hätte es mir sehr gewünscht, dass es mir die Leute sagen. Und weil dann hätte ich vielleicht eher mir eingestehen können, dass ich wirklich ein Problem habe. So war es halt auch immer so, naja, es sagt ja auch keiner was. Es kann doch so schlimm nicht sein. Ich funktioniere doch noch. Ich gehe doch noch arbeiten. Ich kriege doch alles hin und niemand sagt was. Ja, dann ist es doch okay. Mhm. Wenn man es anspricht, dann ist sicherlich sehr, sehr hilfreich, alle Vorwürfe rauszulassen. Also diese typische Sprache aus der Ich-Perspektive, dass man sagt, du, ich mache mir Sorgen um dich. Ich habe das Gefühl, dass du öfter trinkst als vorher oder dass ich dich oft mal mit einem Glas Wein in der Hand sehe und nicht ankommen mit, ja, du trinkst aber ganz schön viel in letzter Zeit, ne? Oder du machst das so und so. Also auf jeden Fall bei sich bleiben, dass man selber etwas bemerkt und dass man sich Sorgen macht und dass man sich Gedanken macht. Und dann auch vielleicht gar nicht unbedingt direkt eine Antwort erwarten, sondern einfach hinterher schiebt, du, wenn du darüber sprechen möchtest, ich bin da, ich höre dir zu. Was auch helfen kann, ist einfach von jemandem zu erzählen. Also zum Beispiel alle, die dieses Interview hören, dass sie sagen, Mensch, ich habe das Interview gehört und irgendwie hat es mich an dich erinnert. Und vielleicht möchtest du es dir auch mal anhören. Oder man leitet mal einen Podcast weiter, wo man sagt, guck mal, das Thema fand ich total interessant. Vielleicht ja auch für dich interessant, weil es muss gar nicht eine Rückmeldung von der Person kommen. Aber es ist so ein bisschen so der Gedanke ist schon mal weitergegeben. Wir haben ganz viele Menschen im Programm, die das erste Mal von der Idee gehört haben. Und bis sie dann nüchtern geworden sind, sind 1-2 Jahre vergangen. Mhm. Aber dann wussten sie schon mal, dass es das gibt und wo sie gucken können. Und dann haben sie sich mal einen Podcast angehört und dann haben sie aber trotzdem weiter getrunken. Dann haben sie sich wieder mal einen angehört. Ich denke, also lange Rede, kurzer Sinn, sprecht es an. Macht es so liebevoll wie möglich und erwartet keinen Beifall dafür, sondern haltet es aus, dass die Person sagt, was für eine Frechheit, ne? Natürlich nicht und überhaupt und was bildest du dir ein? Und dann kann man auch sagen, du, ich wollte dir nicht zu nahe treten, ich mache mir einfach Sorgen. Mhm. Und dann reicht es ja schon. Und zu sagen, ich bin da, wenn du mich brauchst. Und ja, im besten Fall meldet sich die Person doch nochmal oder guckt es sich einfach an. Also das wäre kein seltener Fall, dass es so funktioniert. Natürlich nicht immer, leider. Hm. Das ist klar.
Wenn du dir heute einen Brief schreiben könntest an die Version von dir, die noch mitten in der Abhängigkeit war, was würdest du dir sagen?
Ich würde wahrscheinlich einen Tag aus dem heutigen Leben beschreiben, einen besonders schönen, wo ich all das mache, was ich eben auch erzählt habe, was mir Freude macht, dass ich irgendwie ja vielleicht morgens schon joggen gehe im Sonnenschein, wie gut sich das anfühlt, wenn man nicht vernebelt ist im Kopf. Und vor allem würde ich aber, also ich würde bei dem Positiven bleiben, weil mir das so unglaublich wichtig erscheint, dass es halt etwas Gutes ist, was man da erreicht. Mhm. Und ich würde versuchen, mir selbst die Angst zu nehmen, dass man ausgeschlossen ist, dass man einsam ist. Ich würde schreiben, hey, du hast übrigens, obwohl du seit 5 Jahren nichts mehr trinkst, du hast tolle Freunde und Menschen um dich herum. Du führst tiefgreifende Gespräche. Du hast Tränen gelacht voller Albernheit. Und du hast ganz, ganz viel gewonnen in den Jahren und absolut gar nichts verloren. Das würde ich mir schreiben.
Wow. Ja. Okay. Gänsehaut. Ja. Alex, ganz, ich ganz
selber
vielen Dank.
Manchmal Gänsehaut.
für dieses tolle Gespräch und ja, besonders bewegt hat mich die Ehrlichkeit, auch wenn es manchmal schmerzhaft ehrlich war. Es zeigt aber, dass hinter dem Witz über das Glas Wein am Abend ganz oft eine Sehnsucht steht nach Ruhe, nach Verbundenheit und nach Entlastung. Vielen, vielen lieben Dank an dich.
Sehr, sehr gerne. Darf ich dazu noch kurz was sagen? Haben wir noch einen
Super
Moment?
Super gerne.
Genau das hatte ich eben nur kurz gesagt. Dieses, man kann nicht einfach aufhören zu trinken, indem man aufhört. Denn viele Sachen, das ist mir so wichtig, weil es ansonsten vielleicht Leute entmutigt, die jetzt sagen, okay, ich versuche das mal und nach 2 Wochen ist immer noch nicht alles besser und dann sagen sie sich, ach ja, komm, dann kann ich auch weiter trinken. Mhm. Natürlich ist es erstmal schwerer, weil man sich ja erstmal etwas wegnimmt. Es ist ja nicht so, als würde man nicht trinken, weil man nicht was davon hat. Also zumindest fadenscheinig was davon hat, nämlich Entspannung, Ruhe und so weiter. Und ich würde nur einfach jedem wünschen, dass man mit Geduld daran geht und auch geduldig mit sich selber ist und dann auch wirklich dieses Thema, ich möchte nüchtern sein oder abstinent sein, zur Priorität macht und sich an anderen Stellen dann auch sanfter behandelt. Weil man muss nicht sagen, ich werde jetzt nüchtern und dann räume ich immer noch das Haus perfekt aus, suche mir einen neuen Job und nehme noch 10 Kilo ab und mit dem Rauchen höre ich auch auf. Daran wird man wahrscheinlich scheitern. Es mag Leute geben, die das schaffen, aber es ist okay, dann einfach auch mal unausstehlich zu sein, einfach mal Essen zu bestellen die ganze Zeit, weil es ein Prozess ist, der auch Kraft kostet, auch wenn es sich am Ende lohnt. Aber es ist nicht immer nur schön. Und ja, wenn man sich halt dabei an die Hand nehmen lässt und nicht alleine ist, ist das eine unglaublich große Hilfe. Also ich war, nach 3 Monaten war ich an einem Punkt, wo ich plötzlich dachte, das war doch alles besser mit Alkohol. Ja, hat sich überhaupt nichts verbessert. Das ist alles blöd, weil ich einfach es so leid war und noch nicht die Mittel und Wege gefunden hatte, die mir wirklich helfen. Und dann habe ich in unsere Gruppe geschrieben und habe gesagt, Leute, irgendwie zweifle ich gerade an allem. Und mir haben ganz viele wunderbare Menschen geantwortet, nicht nur in Kürze von wegen, hey, nein, du schaffst das schon, sondern intensiv, aufrichtig, sind auf mich eingegangen, haben Beispiele genannt und dann habe ich das alles gelesen und dachte, wie konnte ich denken, dass es jetzt mit Alkohol besser war? Und dann hat mich einfach auch diese Gemeinschaft getragen. Sprich, ich möchte noch hinterher schieben, ihr müsst das nicht alleine machen, weil ihr seid auch nicht alleine. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, mit denen ihr euch austauschen könnt und die das mitmachen und die genau am gleichen Punkt sind oder vielleicht schon ein bisschen weiter und helfen können. Und das ist, ja, das ist halt ein so wichtiges und gutes Gefühl, nicht alleine zu sein. Das kann man gar nicht beschreiben. So, genau. Das wollte ich noch sagen, weil es halt so wichtig ist, dieses nicht alleine sein.
Finde ich essentiell. Genau. Du bist nicht allein, es gibt Wege raus und es gibt ein tolles Leben jenseits des Alkohols. Und dieses Leben kann auch leicht sein und klar und stark. Es mag schwer sein, da hinzukommen, aber es lohnt sich.
Lohnt sich umso mehr, genau. Ja, danke euch, dass ihr mich das noch alles habt erzählen lassen.
Ja, super wichtiges Thema und wir schreiben natürlich auch in die Shownotes noch alle Infos zu Programmen und Hilfsangeboten. Unter anderem, du hast schon gesagt, Ohne Alkohol mit Natalie, das dich ja wirklich wunderbar auf deinem Weg unterstützt hat. Und wir danken euch fürs Zuhören und wünschen dir, wenn du dich betroffen fühlst, betroffen bist, dass du ganz freundlich auf dich blickst. Du musst nicht funktionieren, du darfst einfach du sein. In diesem Sinne wünschen wir euch einen ganz wunderbaren Tag und sagen bis zum nächsten Mal. Für heute erst einmal tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.